SWR Kultur Hörbuch Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müß. Folge 3.
Teil 2. Die Gebete der Gläubigen. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Florence Gebet. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Florence erhob die Stimme, um das einzige Lied zu singen, das sie noch von ihrer Mutter kannte. It's me, O Lord, standing in the need of prayer. Gabriel drehte sich zu ihr um, erstaunt triumphierend, dass sie sich nun doch noch beugte. Sie erwiderte seinen Blick nicht. Ihre Gedanken galten nur Gott. Nach einer Weile stimmten die Gemeinde und das Klavier mit ein. Not my father, not my mother, but it's me, O Lord. Ihr war klar, dass Gabriel frohlockte. Nicht, weil ihre Demut sie auf den Weg der Gnade führen könnte, sondern weil persönliche Not sie auf die Knie gezwungen hatte. Ihr Gesang verriet, dass sie litt und das gefiel ihrem Bruder. So war er schon immer gewesen. Nichts hatte daran je etwas geändert. Nichts würde daran je etwas ändern. Einen Moment lang bäumte sich ihr Stolz auf, geriet der Entschluss, der sie heute Abend hergeführt hatte, ins Wanken. Wollte sie lieber sterben und auf ewig in der Hölle schmoren, als sich vor seinem Altar zu beugen, so Gabriel, der Gesalbte Gottes, war. Aber sie würgte ihren Stolz hinunter und richtete sich singend auf, um mit den anderen an den geweihten Platz vor dem Altar zu treten. Standing in the need of prayer. Auf Knien, wie schon seit Jahren nicht mehr, und in dieser Gesellschaft vor dem Altar gewann sie dem Lied noch einmal die Bedeutung ab, die es für ihre Mutter besessen hatte, und eine neue Bedeutung für sich selbst. Als Kind hatte sie bei dem Lied immer eine Frau gesehen, die ganz in Schwarz, allein in unendlichen Nebeln stand und darauf wartete, dass die Gestalt des Gottessohns sie durch das weiße Feuer führte. Diese Frau war zu ihr zurückgekehrt, noch verlassener jetzt. Sie selbst war es. Und sie wusste nicht, wohin sie ihren Fuß setzen sollte. Zitternd wartete sie darauf, dass die Nebel sich teilten, damit sie in Frieden gehen konnte. Ihr Leben, dieser lange Weg, den sie 60 ächzende Jahre lang gegangen war, hatte sie am Ende zum Ausgangspunkt ihrer Mutter zurückgeführt, zum Altar des Herrn. Denn ihre Füße standen am Ufer jenes Flusses, den ihre Mutter mit Freuden überquert hatte. Würde der Herr nun Florence die Hand reichen, sie heilen und retten? Als sie vor dem purpurroten Tuch zu Füßen des Goldenen Kreuzes niederkniete, wurde ihr klar, dass sie vergessen hatte, wie man betete. Ihre Mutter hatte ihr beigebracht, beim Beten alles um sich herum zu vergessen, außer Jesus. Alle bösen Gedanken, alle selbstsüchtigen Gedanken, alle den Feinden zugedachte Häme aus dem Herz zu schütten wie Wasser aus einem Eimer, wagemutig und doch demütiger als ein kleines Kind, vor den Geber alles Guten zu treten. Doch in Florence' Herz wogen heute Abend Hass und Bitterkeit wie Granit, und der Stolz weigerte sich, nach so langer Zeit vom Thron zu steigen. Nicht Liebe oder Demut hatten sie zum Altar geführt, sondern Furcht. Und Gott erhörte nicht die Gebete der Furchtsamen, denn in den Herzen der Furchtsamen war kein Glaube. Solche Gebete kamen nur bis zu den Lippen, weiter nicht. Um sich herum hörte sie die Stimmen der Gläubigen. Ein stetes, inständiges Gemurmel, aus dem hin und wieder der Name Jesu aufstieg, mal wie das flinke Aufsteigen eines Vogels in die Luft eines sonnigen Tages, mal wie das träge Aufsteigen des Nebels vom Morast. Betete man so? In der Gemeinde, der sie sich bei ihrer Ankunft im Norden angeschlossen hatte, kniete man nur am Anfang einmal vor dem Altar und bat um Vergebung seiner Sünden. War das erledigt, wurde man getauft und in die Gemeinde der Christen aufgenommen und kniete niemals wieder. Selbst wenn der Herr einem eine große Bürde auferlegte, wie er es zuweilen getan hatte, wenn auch keine so schwere wie jetzt, betete man im Stillen. Diese Gewohnheit, der einfachen Nigger vor dem Altar laut zu rufen und in aller Öffentlichkeit die Tränen fließen zu lassen, galt als unanständig. Sie hatte es nie getan, nicht mal als Mädchen, zu Hause in der Kirche, in die sie damals gingen. Jetzt war es vielleicht zu spät und der Herr würde sie in der Finsternis sterben lassen, in der sie schon so lange lebte. Dereinst hatte Gott seine Kinder geheilt. Er hatte Blinde sehend gemacht, Lahme gehend und er hatte Tote zum Leben erweckt. Florence erinnerte sich an einen Satz und den murmelte sie jetzt in die Faust, die ihr die Lippen wund presste. »Herr, hilf meinem Unglauben!« Denn eine Botschaft hatte Florence erreicht, die auch Hiskia erreicht hatte. »Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben.« Vor vielen Nächten, als sie sich im Bett wälzte, hatte diese Botschaft sie erreicht. Viele Tage und Nächte lang wurde diese Botschaft wiederholt. Sie hatte also Zeit gehabt, sich Gott zuzuwenden. Doch sie hatte ihm auszuweichen versucht und die Frauen, die sie kannte, um Gegenmittel gebeten. Hatte, als der Schmerz zunahm, Ärzte aufgesucht und als die nicht weiter halfen, in der ganzen Stadt Treppen erklommen, um sich in duftgeräucherten Kammern von Männern und Frauen, die mit dem Teufel im Bunde standen, weiße Pulver und Teekräuter verabreichen und sich mit Zaubersprüchen bannen zu lassen, die ihr die Krankheit nehmen sollten. Das Brennen in ihren Eingeweiden ließ nicht nach. Das Brennen, das sich in sie hineinfraß, ihr sichtlich das Fleisch von den Knochen nahm und sie so angriff, dass sie ihr Essen erbrach. Und dann stand eines Nachts der Tod in ihrem Zimmer. Schwärzer als die Nacht und riesengroß füllte er eine Ecke des Zimmers aus und betrachtete sie mit den Augen einer Schlange, den Kopf zum Angriff erhoben. Da schrie sie und rief Gott an und machte Licht. Der Tod verschwand, aber sie wusste, er würde wiederkommen. Jede Nacht brachte ihn ein bisschen näher zu ihr ans Bett. Und nach des Todes erster stummer Mahnwache trat das Leben zu ihr ans Bett, um sie vielstimmig zu verfluchen. Ihre Mutter ragte neben ihr auf, in verwesenden Lumpen und Grabgestank verbreitend, und verfluchte ihre Tochter, die sie auf ihrem Sterbebett im Stich gelassen hatte. Gabriel kam aus allen Lebensphasen, um seine Schwester zu verfluchen, die ihn verachtet und sein Predigeramt verhöhnt hatte. Deborah, so schwarz und der Körper formlos und eisenhart, blickte hinab mit verhangenem Triumph in den Augen und verfluchte Florence, die sie in ihrem Schmerz und ihrer Unfruchtbarkeit verspottet hatte. Sogar Frank kam mit seinem üblichen Lächeln, dem geneigten Kopf. Alle hätte sie um Vergebung gebeten, wären sie mit offenen Ohren gekommen. Aber sie kamen wie ein Trompetenchor, und selbst wenn sie gekommen wären, um zu hören statt zu reden, konnten nicht sie ihr vergeben, sondern nur Gott. Das Klavier verstummte. Um sie herum waren nur noch die Stimmen der Gläubigen. »Lieber Vater«, es war ihre Mutter, die da betete, »auf Knien bitten wir dich, über uns zu wachen und dem Engel des Verderbens Einhalt zu gebieten. Herr, sprenge das Blut des Lamms vor die Tür dieses Hauses, um böse Menschen fernzuhalten. Herr, wir beten für alle Söhne und Töchter aller Mütter überall auf der Welt, doch heute Abend bitten wir dich, gib besonders Acht auf dieses Mädchen hier. Herr, und lass ihr kein Übel geschehen. Wir wissen doch, dass du das kannst, Herr. Im Namen Jesu, Amen.« Es war das erste Gebet, das Florence je zu hören bekommen hatte, das einzige Gebet, in dem ihre Mutter den Schutz des Herrn nachdrücklicher für ihre Tochter erbeten hatte als für ihren Sohn. Es war Nacht gewesen. Die Fenster waren fest verschlossen, die Rollläden heruntergezogen und der große Tisch vor die Tür geschoben. Die Petroleumlampen brannten schwach und warfen große Schatten auf die mit Zeitungspapier tapezierten Wände. In der Mitte des Zimmers kniete ihre Mutter in ihrem formlosen, farblosen langen Kleid, das sie jeden Tag trug, außer sonntags, wenn sie weiß trug, um den Kopf ein weinrotes Tuch, die Hände lose gefaltet, das schwarze Gesicht erhoben, Augen geschlossen. Das unstete, schwache Licht warf Schatten unter ihren Mund und in die Augenhöhlen, was ihrem Gesicht die unpersönliche Würde einer Prophetin verlieh oder einer Maske. Stille erfüllte das Zimmer nach ihrem Amen. Und in dieser Stille hörten sie weit die Straße hinauf das Geklapper von Pferdehufen. Niemand regte sich. Aus der Ofenecke sah Gabriel zu seiner Mutter hinüber. »Ich habe keine Angst«, sagte er. Seine Mutter drehte sich um und hob die Hand. »Psst!« Es hatte Ärger gegeben heute in der Stadt. Ihre Nachbarin Deborah, die 16 war, 3 Jahre älter als Florence, war in der Nacht von vielen weißen Männern auf die Felder geschleppt worden, wo sie Sachen mit ihr gemacht hatten, bei denen sie geschrien und geblutet hatte. Deshalb war Deborahs Vater heute zu einem der weißen Männer nach Hause gegangen und hatte gesagt, er werde ihn und alle anderen weißen Männer, die er finden könne, umbringen. Sie hatten ihn zusammengeschlagen und halbtot liegen lassen. Jetzt hatten alle ihre Türen verriegelt, beteten und warteten. Denn es hieß, die Weißen würden kommen heute Nacht und alle Häuser anstecken wie schon des Öfteren zuvor. In der drängenden Nacht draußen hörten sie nur die Pferdehufe, die weitertrappelten. Nicht das Gelächter, das sie gehört hätten, wenn viele Menschen die Straße runtergekommen wären und kein Fluchen und kein Flehen um Erbarmen an weiße Männer gerichtet oder an Gott. Die Hufschläge kamen bis an die Tür, zogen vorüber und verhallten, während sie lauschten, in immer weiterer Ferne. Da merkte Florence, wie viel Angst sie gehabt hatte. Ihre Mutter stand auf und trat ans Fenster. Sie hob einen Zipfel der Abdeckung an und spähte hinaus. »Weg«, sagte sie, »wer auch immer.« Und »gelobt sei der Name des Herrn.« So hatte ihre Mutter gelebt, so war sie gestorben. Sie war oft zu Fall gebracht worden, aber verzagt war sie nie. Für Florence war sie immer die älteste Frau der Welt gewesen, denn häufig hatte sie von Florence und Gabriel als der Frucht ihres Alters gesprochen, und sie war vor unzähligen Jahren geboren worden, auf einer Plantage in einem anderen Staat, noch während der Sklaverei. Auf der Plantage war sie als Feldarbeiterin aufgewachsen, denn sie war groß und stark, und irgendwann hatte sie geheiratet und Kinder großgezogen, die ihr alle genommen wurden. Eins durch Krankheit und zwei durch Auktionen. Eins, das sie nicht ihr eigen hatte nennen dürfen, war im Herrenhaus aufgewachsen. Als sie eine erwachsene Frau war, gut über 30, schätzte sie, und bereits einen Mann beerdigt hatte, ihr Besitzer hatte ihr nochmal einen gegeben, waren Armeen plündernd und brandschatzend aus dem Norden gekommen, um sie zu befreien. So waren die Gebete der Gottesfürchtigen erhört worden, die unablässig Tag und Nacht um ihre Befreiung gefleht hatten. Denn es war der Wille Gottes gewesen, dass sie die Geschichte der Kinder Israels hören und hernach von einem zum anderen weitertragen sollten, wie sie in Ägyptenland in Knechtschaft gehalten wurden und der Herr ihr Wehklagen erhörte, wie sein Herz sich ihrer erbarmte und er ihnen gebot, nur noch eine kleine Zeit auszuharren bis zu ihrer Befreiung. Florence' Mutter kannte diese Geschichte, so schien es, seit ihrer Geburt. Und solange sie lebte, wenn sie morgens aufstand, bevor die Sonne aufging, wenn sie sich auf den Feldern bückte, während die Sonne hoch am Himmel stand, wenn sie über die Felder nach Hause lief, während die Sonne in weiter Ferne an der Pforte des Himmels unterging, und wenn sie die Pfeife des Vorarbeiters und seinen unheimlichen Ruf über den Feldern hörte, im weißen Winter, wenn Schweine, Truthähne und Gänse geschlachtet wurden und die Lichter hell leuchteten im großen Haus und die Köchin Bathsheba ihnen Schinken, Huhn und Kuchen in einer Serviette zukommen ließ, Essensreste von den Weißen, und bei allem, was sich ereignete, in ihren Freuden, ihrer Pfeife am Abend, ihrem Mann in der Nacht, den Kindern, die sie stillte und bei ihren ersten Trippelschritten begleitete, bei all ihrer Drangsal, bei Tod, Abschied und Peitsche, vergaß sie die Befreiung nicht, die verheißen war und gewiss kommen würde. Sie musste nur durchhalten und auf Gott vertrauen. Sie wusste, dass das große Haus, das Haus des Stolzes, in dem die Weißen wohnten, zu Fall kommen würde. So stand es geschrieben. Die, die jetzt so hochmütig wandelten, hatten weder für sich noch für ihre Kinder ein so sicheres Fundament geschaffen wie sie für sich. Die Weißen bewegten sich am Abhang und ihre Augen waren blind. Gott würde sie stürzen lassen, wie die Herde Säue einst ins Wasser gestürzt war. Denn so schön und so entspannt sie sein mochten, Florence' Mutter kannte sie und sie hatte Mitleid mit ihnen, die schutzlos sein würden am großen Tag seines Zorns. Und doch brachte sie ihren Kindern bei, Gott sei gerecht und strafe keinen Menschen ohne viele vorherige Warnungen. Gott gebe den Menschen Zeit, doch alle Zeit sei in seiner Hand und eines Tages werde die Zeit, dem Bösen abzuschwören und Gutes zu tun, verstrichen sein. Nur der Wirbelwind, der Tod auf dem Wirbelwind erwarte dann noch jene Menschen, die Gott vergessen hatten. In der ganzen langen Zeit auf der Plantage mangelte es nicht an Zeichen, doch wurde keines beachtet. »Die Sklaven sind los«, flüsterte man in der Hütte und an der Herrenpforte. Anderswo hatten Sklaven die Herrenhäuser und Felder in Brand gesteckt und deren Kinder gegen die Backsteine zu Tode geschleudert. »Schon wieder ein Sklave in der Hölle«, sagte Bathsheba manchmal, wenn sie morgens die Negerkinder von der großen Veranda scheuchte. Ein Sklave hatte seinen Besitzer umgebracht oder seinen Aufseher und bezahlte nun dafür in der Hölle. »I ain't got long to stay here«, sang einer neben ihr auf den Feldern, einer, der am nächsten Morgen schon auf dem Weg in den Norden war. Wie die Plagen, mit denen der Herr Ägypten heimgesucht hatte, verstockten all diese Zeichen nur die Herzen dieser Menschen gegen den Herrn. Sie dachten, die Peitsche würde sie retten. Also benutzten sie die Peitsche oder das Messer oder den Galgen oder das Versteigerungspodest. Sie dachten, Freundlichkeit würde sie retten. Also begaben sich die Besitzer lächelnd zu den Hütten, machten viel Aufhebens um die kleinen Negerbabys und verteilten Geschenke. Es war eine schöne Zeit und alle, schwarz und weiß, wirkten glücklich miteinander. Doch hat das Wort einmal den Mund Gottes verlassen, gibt es kein Zurück. Und eines Morgens erfüllte sich das Wort noch vor dem Aufwachen. Viele der Geschichten, die ihre Mutter erzählte, bedeuteten Florence nichts. Für sie waren es Geschichten, die eine alte schwarze Frau abends in einer Hütte erzählte, um ihre Kinder von Kälte und Hunger abzulenken. Doch die Geschichte dieses Tages würde sie niemals vergessen. Auf so einen Tag lebte sie hin. »Großes Geschrei und Gerenne«, erzählte ihre Mutter, »überall dort draußen. Und als sie die Augen aufschlug und das Tageslicht erblickte, so hell«, erzählte sie, »und kalt, glaubte sie fest daran, dass die Posaune des jüngsten Gerichts erklungen sei.« Während sie da saß in ihrer Verwunderung und sich fragte, wie man sich am jüngsten Tag am besten verhielt, kam Bathsheba hereingestürzt und hinter ihr viele Kinder, Feldarbeiter und Hausnigger. Alle purzelten herein und Bathsheba rief, »Aufstehen, aufstehen, Sister Rachel, der Herr hat die Befreiung gebracht. Er hat uns aus Ägyptenland geführt, wie versprochen, und jetzt sind wir endlich frei.« Mit tränenüberströmtem Gesicht zog Bathsheba sie mit sich, und sie ging in den Kleidern, in denen sie geschlafen hatte, zur Tür und blickte auf den neuen Tag, den der Herr ihnen geschenkt hatte. An jenem Tag wurde das stolze Haus vor ihren Augen erniedrigt. Grüne Seide und Samt segelten zu den Fenstern hinaus, und der Garten wurde von vielen Reitern zertrampelt, und das große Tor stand offen. Die Besitzer und ihre Angehörigen und ein Kind, das sie geboren hatte, waren in diesem Haus, das sie nicht betrat. Bald wurde ihr klar, dass sie hier nichts mehr verloren hatte. Sie schnürte ihr Bündel, setzte es sich auf den Kopf, ging zum großen Tor hinaus und sah dieses Land nie wieder. Und genau danach strebte Florence, eines Morgens aus der Hütte zu spazieren und nie mehr zurückzukehren. So war auch ihr Vater, an den sie sich kaum erinnerte, eines Morgens, wenige Monate nach Gabriels Geburt, verschwunden. Und nicht nur ihr Vater. Täglich hörte sie von einem Mann oder einer Frau, die diesem bleiernen Land und Himmel Lebewohl gesagt und die Reise gen Norden angetreten hatten. Doch ihre Mutter zog es nicht in den Norden, wo nach ihrer Vorstellung das Böse weilte und der Tod durch die Straßen walzte. Sie war zufrieden damit, in dieser Hütte zu wohnen und den Weißen die Wäsche zu waschen, obwohl sie alt war und der Rücken schmerzte. Und sie wollte, dass auch Florence zufrieden war und ihr half mit der Wäsche, mit den Mahlzeiten und damit Gabriel im Zaum zu halten. Gabriel war ihr ein und alles. Wäre er nicht auf die Welt gekommen, Florence hätte vielleicht auf den Tag hoffen können, an dem sie von der undankbaren Plackerei befreit wäre, an dem sie ihre Zukunft ins Auge fassen und ihr Glück versuchen konnte. Doch mit Gabriels Geburt, die sich ereignete, als sie 5 Jahre alt war, wurde ihre Zukunft verschlungen. Es gab nur noch eine Zukunft im Haus, Gabriels. Ihr musste, da Gabriel der männliche Spross war, alles andere geopfert werden. Nur betrachtete ihre Mutter es nicht als Opfer, sondern als Selbstverständlichkeit. Florence war ein Mädchen, würde irgendwann heiraten und selbst Kinder haben, mitsamt allen Pflichten einer Frau. So gesehen war das Leben in der Hütte die beste Vorbereitung auf ihr zukünftiges Leben. Gabriel hingegen war ein Mann. Er würde eines Tages in die Welt hinausgehen, um die Arbeit eines Mannes zu verrichten. Daher brauchte er Fleisch, wenn welches im Haus war, Kleidung, wenn welche angeschafft werden konnte, und die Hingabe der Frauen, damit er, wenn er einmal verheiratet war, mit Frauen im Haus umzugehen wusste. Er brauchte auch die Bildung, nach der sich Florence viel stärker sehnte als er und die ihr, wenn es ihn nicht gäbe, vielleicht zuteil geworden wäre. Gabriel war derjenige, der jeden Morgen kräftig geschrubbt und in die Einraumschule geschickt wurde, die er hasste und in der er, soweit Florence das beurteilen konnte, praktisch nichts lernte. Häufig ging er gar nicht erst hin, sondern heckte mit den anderen jungen Streicher aus. Fast alle Nachbarn und sogar einige Weiße kamen früher oder später zu ihnen, um sich über Gabriel zu beschweren. Ihre Mutter ging dann in den Garten, schnitt eine Gerte vom Baum und schlug ihn, so schien es Florence, bis jeder andere Junge tot umgefallen wäre und so oft, dass jeder andere Junge seine Laster aufgegeben hätte. Nichts hielt Gabriel auf, obwohl er mit seinem Geheul den Himmel erbeben ließ, obwohl er beim Herannahen seiner Mutter laut schrie, nie wieder werde er so ungezogen sein. Nach der Tracht Prügel musste Gabriel mit heruntergelassener Hose und einem von Tränen und Rotz verschmierten Gesicht niederknien, während seine Mutter betete. Auch Florence sollte beten, doch mit dem Herzen war sie nie dabei. Sie hoffte, Gabriel möge sich das Genick brechen. Sie wollte, dass das Böse, gegen das seine Mutter anbetete, ihn eines Tages einholte. Florence und Deborah, die nach Deborahs Unfall gute Freundinnen geworden waren, hassten damals alle Männer. Wenn Männer Deborah musterten, sahen sie nur ihren reizlosen, geschändeten Körper. In ihren Augen hatte sich eine lüsterne, verlegene Neugier auf jene Nacht in den Feldern eingenistet. Diese Nacht hatte ihr das Recht genommen, als Frau zu gelten. Kein Mann trat ihr mit lauteren Absichten entgegen. Denn sie war ein wandelnder Vorwurf für sich selbst, für alle schwarzen Frauen, für alle schwarzen Männer. Wäre sie schön gewesen und hätte Gott sie nicht mit einem so spröden Temperament ausgestattet, vielleicht hätte sie fortan die Vergewaltigung auf den Feldern mit ironischem Gusto ausagiert. Da sie nicht als Frau gelten konnte, konnte sie nur als Hure durchgehen. Eine Quelle der Wonnen, die tierischer, und eine Quelle der Geheimnisse, die erschütternder waren, als eine anständige Frau sie je hätte bieten können. Lust regte sich in den Augen der Männer, wenn sie Deborah ansahen. Lust, die unerträglich, weil unpersönlich war und den Umgang mit ihr auf den Bereich ihrer Scham beschränkte. Florence, die schön war, jedoch keinen der schwarzen Männer, die sie begehrten, mit Wohlwollen betrachtete, weil sie nicht die Hütte ihrer Mutter gegen eine andere eintauschen, ihnen die Kinder großziehen und so gleichsam totgeplackt in einem Massengrab enden wollte, bestärkte Deborah in der schrecklichen Überzeugung, die bislang noch durch keine Erfahrung widerlegt worden war, dass alle Männer gleich waren, dass ihre Gedanken allein in diesen Niederungen weilten und dass sie einzig dafür lebten, auf den Körpern der Frauen ihre rohen, erniedrigenden Bedürfnisse zu befriedigen. Eines Sonntags, als der 12-jährige Gabriel bei einer Zeltmission getauft werden sollte, standen Deborah und Florence mit all den anderen am Flussufer und sahen zu. Gabriel wollte die Taufe nicht, sie machte ihm Angst und machte ihn wütend, aber seine Mutter bestand darauf, dass Gabriel alt genug sei, vor Gott für seine Sünden einzustehen. Sie würde sich der ihr vom Herrn auferlegten Pflicht nicht entziehen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihn vor den Thron der Gnade zu bringen. Am Flussufer warteten bekennende Gläubige und Kinder in Gabriels Alter in der stechenden Mittagssonne darauf, ins Wasser geführt zu werden. Daselbst, hüfttief und ganz in Weiß, stand der Prediger, der ihren Kopf kurz unter Wasser tauchte und, während die Täuflinge die Luft anhielten, zum Himmel rief: »Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.« Und wenn sie spuckend und blinzelnd wieder auftauchten und ans Ufer geleitet wurden, rief er: »Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr.« Sichtlich vom Geist Gottes beseelt, stiegen sie aus dem Wasser und an Land schlugen die Gläubigen ihre Tamburine. In Ufernähe warteten die Ältesten der Kirche mit Handtüchern auf die frisch Getauften, die sich dann, nach Geschlechtern getrennt, in Zelten umziehen konnten. Schließlich stand Gabriel in einem alten weißen Hemd und kurzer Leinenhose am Wasser. Langsam wurde er in den Fluss, in dem er so oft nackt geplanscht hatte, bis zum Prediger geführt, und in dem Augenblick, in dem der Prediger ihn untertauchte und die Worte Johannes des Täufers rief, fing Gabriel an zu treten und zu spucken und warf den Prediger beinahe um. Hatten sie zunächst noch gedacht, es sei der Geist Gottes, der durch ihn wirkte, begriffen sie, als Gabriel noch immer strampelnd mit zusammengekniffenen Augen wieder auftauchte, dass es schiere Wut war und zu viel Wasser in der Nase. Einige lächelten, aber Florence und Deborah lächelten nicht. Zwar war Florence auch empört gewesen, damals vor Jahren, als das schleimige Wasser in ihren achtlos geöffneten Mund gedrungen war, aber sie hatte sich alle Mühe gegeben, nicht zu spucken, und geschrien hatte sie auch nicht. Gabriel aber kam zappelnd und zeternd die Böschung hinauf, und was sie sah, mit einem Zorn, der heftiger war als alles, was sie jemals empfunden hatte, war seine Nacktheit. Er war völlig durchnässt und seine dünnen weißen Kleider klebten wie eine zweite Haut an seinem schwarzen Körper. Florence und Deborah sahen sich an, als das Singen lauter wurde, um Gabriels Geheul zu übertönen, und Deborah wandte den Blick ab. Jahre später standen Deborah und Florence auf Deborahs Veranda und sahen einen vollgekotzten Gabriel die mondhelle Straße hinaufstolpern. Florence rief aus: »Ich hasse ihn. Ich hasse ihn, diesen großen, schwarzen Gockelkater von einem Nigger.« Und Deborah sagte mit ihrer schweren Stimme: Ach, weißt du, die Schrift lehrt uns, die Sünde zu hassen, nicht den Sünder. Im Jahr 1900, mit 26 Jahren, spazierte Florence aus der Hütte. Sie hatte eigentlich warten wollen, bis ihre Mutter, die inzwischen so krank war, dass sie das Bett nicht mehr verließ, unter der Erde lag. Doch dann hatte sie auf einmal gewusst, dass sie nicht länger warten würde, dass die Zeit gekommen war. Sie hatte als Köchin und Dienstmädchen für eine große weiße Familie in der Stadt gearbeitet, und an dem Tag, an dem ihr Arbeitgeber ihr antrug, seine Geliebte zu werden, wurde ihr klar, dass ihr Leben mit diesen Elenden sein Ende gefunden hatte. Sie kündigte noch am selben Tag und hinterließ eine bittere Ehewüste und kaufte mit einem Teil des Geldes, das sie über viele Jahre mit List, Härte und Entbehrung gespart hatte, eine Eisenbahnfahrkarte nach New York. Als sie fuchsteufelswild die Karte kaufte, hegte sie wie einen Talisman im Hinterkopf den Gedanken, ich kann sie zurückgeben, ich kann sie verkaufen, das heißt ja nicht, dass ich gehen muss. Dabei wusste sie, nichts konnte sie aufhalten. Eben dieser Aufbruch stand in letzter Zeit mit manch anderem Zeugen an Florence' Bett. An jenem Tag hatten graue Wolken die Sonne verdeckt und durchs Fenster hatte Florence noch immer Nebel am Boden gesehen. Ihre Mutter lag im Bett und beschwor Gabriel, der die Nacht über getrunken hatte und noch immer nicht wirklich nüchtern war, sich zu bessern und auf den Herrn zu besinnen. Gabriel stand in seiner ganzen Verwirrung, seinem Schmerz und seinen Schuldgefühlen, die er immer empfand, wenn er daran dachte, wie die Mutter seinetwegen litt und die fast unerträglich wurden, wenn sie ihm deswegen Vorhaltungen machte, mit gesenktem Kopf vor dem Spiegel und knöpfte sich das Hemd zu. Florence wusste, dass ihm kein Wort über die Lippen kommen würde. Er konnte nicht Ja sagen zu seiner Mutter und zum Herrn und er konnte nicht Nein sagen. »Mein Junge«, sagte ihre Mutter, »lass deine alte Mutter nicht sterben, ohne dass du ihr in die Augen guckst und sagst, sie wird dich in der Herrlichkeit sehen. Hörst du mich, mein Junge?« Gleich, dachte Florence verächtlich, steigen ihm die Tränen in die Augen und er verspricht, sich zu bessern. Seit dem Tag seiner Taufe versprach er, sich zu bessern. Sie hatte ihre Tasche mitten ins verhasste Zimmer gestellt. »Ma«, sagte sie, »ich gehe. Heute Morgen.« Jetzt, da sie es ausgesprochen hatte, ärgerte sie sich, dass sie es nicht schon am Abend zuvor gesagt hatte, als noch Zeit war für ihre Tränen und ihren Streit. Am Abend zuvor war sie sich nicht sicher gewesen, ob sie standhalten würde, aber jetzt war kaum noch Zeit. Ihre Gedanken waren ganz von der großen weißen Bahnhofsuhr eingenommen, auf der die Zeiger immer weiter vorrückten. »Und wohin bitte?« fragte ihre Mutter spitz. Aber sie wusste, dass ihre Mutter sie verstanden, ja, lange vor diesem Augenblick gewusst hatte, dass die Zeit kommen würde. Das Erstaunen, mit dem sie Florence' Tasche ansah, war nicht bloßes Erstaunen, sondern eine erschrockene, misstrauische Obacht. Eine imaginäre Gefahr war Wirklichkeit geworden, und ihre Mutter sann bereits darauf, Florence' Willen zu brechen. All das erkannte Florence auf der Stelle, und es gab ihr Kraft. Sie sah ihre Mutter an und wartete. Doch als Gabriel, der Florence' Ankündigung kaum mitbekommen hatte, so dankbar war er gewesen, dass die Aufmerksamkeit seiner Mutter von ihm abgelenkt wurde, den scharfen Ton hörte, senkte er den Blick und sah Florence' Reisetasche. Mit fassungslosem Ärger wiederholte er die Frage seiner Mutter und begriff sie erst, als die Worte in der Luft hingen. »Ja, Mädchen, was glaubst du, wo du hingehst?« »Nach New York«, sagte sie. »Fahrkarte habe ich schon.« Ihre Mutter ließ sie nicht aus den Augen. Einen Moment lang herrschte Schweigen, dann fragte Gabriel, und auf einmal klang seine Stimme ängstlich, »Und wann hast du das beschlossen?« Weder sah sie ihn an, noch beantwortete sie seine Frage. Sie behielt ihre Mutter im Blick. »Fahrkarte habe ich schon«, wiederholte sie, »ich nehme den Morgenzug.« »Kind«, fragte ihre Mutter leise, »weißt du denn auch, was du da tust?« Ein Ruck durchfuhr sie, als sie mitleidigen Spott in den Augen ihrer Mutter sah. »Ich bin erwachsen«, sagte sie, »ich weiß, was ich tue.«
»Und du gehst?« rief Gabriel.
»Heute Morgen? Einfach so? Haust ab und lässt deine Mutter zurück? Einfach so? Du sei ganz still.« Zum ersten Mal wandte sie sich ihm zu. »Sie hat ja dich, oder?« Das, so begriff sie, als er die Augen niederschlug, war für ihn das Bittere, das Besorgniserregende. Der unerträgliche Gedanke, mit seiner Mutter allein zu sein, so dass nichts mehr zwischen ihm und seiner zerknirschten Liebe stand. Wenn Florence weg war, hatte die Zeit alle Kinder seiner Mutter verschlungen, alle außer ihm. Dann musste er für all den Schmerz aufkommen, den sie ertragen hatte, ihr die letzten Augenblicke versüßen zum Beweis seiner Liebe. Und seine Mutter verlangte von ihm nur den einen Beweis, dass er nicht weiter in der Sünde verharre. Wenn Florence weg war, schnurrte die Zeit seines Stammelns, die Zeit seines Spielens mit einem Schlag auf eine knappe Sekunde des Fragens zusammen, in der er seiner Mutter und allen himmlischen Heerscharen Rede und Antwort stehen musste, ja oder nein. Als Florence seine schleichende Verblüffung bemerkte, seine Panik und Wut, lächelte sie schadenfroh in sich hinein und sah erneut ihre Mutter an. »Sie hat dich«, wiederholte sie, »mich braucht sie nicht.« »Du gehst in den Norden?« sagte ihre Mutter da. »Und wann kommst du zurück?« »Ich komme nicht zurück«, sagte sie. »Du kommst schon noch angekrochen«, giftete Gabriel. »Da brauchen sie dir nur 4-5 Mal den Hintern versohlen.« Sie sah ihn an. »Darauf würde ich mal nicht bauen, hörst du?« »Kind«, sagte ihre Mutter, »willst du damit sagen, der Teufel hat dein Herz so hart gemacht, dass du deine Mutter einfach liegen lässt auf ihrem Sterbebett und dich im Leben nicht darum scherst, ob du sie noch mal siehst in dieser Welt? Liebes, sag mir nicht, so böse bist du geworden.« Sie spürte, wie Gabriel sie musterte, um zu sehen, wie sie die Frage aufnahm. Die Frage, die sie bei aller Entschlossenheit am meisten gefürchtet hatte. Tief durchatmend straffte sie die Schultern, wandte den Blick von ihrer Mutter ab und sah durch die kleine gesprungene Fensterscheibe. Dort, da draußen, hinter dem langsam sich lichtenden Nebel, weiter weg als das Auge sehen konnte, wartete ihr Leben auf sie. Die Frau in dem Bett war alt, ihr Leben schwand wie der Nebel draußen. Für sie lag ihre Mutter bereits im Grab, und von den Toten würde sie sich nicht würgen lassen. »Ich gehe, Ma«, sagte sie. »Ich muss.« Ihre Mutter lehnte sich zurück, das Gesicht dem Licht zugewandt, und fing an zu weinen. Gabriel trat zu Florence und packte sie am Arm. Sie sah ihm ins Gesicht. Tränen standen ihm in den Augen. »Du kannst nicht gehen«, sagte er. »Du kannst nicht gehen. Du kannst nicht gehen und deine Mutter hier so zurücklassen. Sie braucht eine Frau, Florence, dass die sich um sie kümmert. Wie kommt sie denn klar hier mit mir allein?« Sie schob ihn weg und trat zu ihrer Mutter ans Bett. »Ma«, sagte sie, »hör auf damit. Es gibt keinen Grund auf dieser Welt, dass du so weinst. Nichts kann mir zustoßen da oben im Norden, was mir hier nicht auch zustoßen kann. Gott ist überall, Ma. Es gibt keinen Grund, dass du dir Sorgen machst.« Sie wusste, dass sie bloß Worte formte und begriff auf einmal, dass ihre Mutter diesen Worten ihre Aufmerksamkeit verweigerte. Sie hatte Florence den Sieg zuerkannt, so schnell, dass Florence sich widerwillig fragen musste, ob es wirklich ein Sieg war. Ihre Mutter weinte nicht um die Zukunft ihrer Tochter, sie weinte um die Vergangenheit, weinte mit einem Schmerz, an dem Florence keinen Anteil hatte. All das erfüllte Florence mit einer furchtbaren Angst, die auf der Stelle in Wut umschlug. »Gabriel kann sich um dich kümmern«, sagte sie, und ihre Stimme bebte vor Gehässigkeit. »Gabriel wird dich nie verlassen, nicht wahr, mein Junge?« Sie sah ihn an. Er stand, dumm vor Fassungslosigkeit und Kummer, einen Schritt vom Bett entfernt. »Aber ich«, sagte sie, »ich muss gehen.« Und sie ging zu ihrer Tasche in der Mitte des Zimmers. »Mädchen«, flüsterte Gabriel, »hast du denn gar keine Gefühle?« »Mein Gott«, rief ihre Mutter, und Florence blieb das Herz stehen. Gabriel und sie starrten aufs Bett.
»Gott, o Gott, o Gott, sei meiner sündigen Tochter gnädig. Reiche deine Hand und bewahre sie vor dem Pfuhl, der ewig brennt. Ach, mein Herr!«
Ihre Stimme wurde leise und brüchig. Tränen rannen ihr übers Gesicht.
»Herr, ich habe mir alle Mühe gegeben mit den Kindern, die du mir geschenkt hast. Herr, sei ihnen gnädig, meinen Kindern und Kindeskindern.«
»Florence«, sagte Gabriel, »nicht gehen, bitte, bitte nicht gehen. Du willst nicht wirklich gehen und lässt sie so zurück, oder?« Nun standen auch ihr Tränen in den Augen, wobei sie nicht hätte sagen können, worum sie weinte. »Lass mich«, sagte sie zu Gabriel und nahm ihre Tasche. Sie machte die Tür auf, kalte Morgenluft strömte herein. »Leb wohl, sag ihr von mir, leb wohl.« Sie trat durch die Hüttentür und ging über die wenigen Stufen in den eisigen Hof. Gabriel sah ihr nach, wie angewurzelt zwischen der Tür und dem weinenden Bett. Als sie das Gatter aufzog, überholte er sie und warf es wieder zu. »Mädchen, wo gehst du hin? Was hast du vor? Meinst du, im Norden findest du Männer, die dich mit Juwelen behängen?« Mit einem Ruck öffnete sie das Gatter und trat auf die Straße. Entgeistert sah er ihr nach, mit offenem Mund und feuchten Lippen. »Wenn du mich jemals wieder siehst«, sagte sie, »werde ich nicht so Lumpen tragen wie du.« Nur ein Raunen, schauerlicher als die tiefste Stille, erfüllte die Kirche, die Gebete der Gläubigen. Nur ein ächzend gelbes Licht schien über ihnen und ließ ihre Gesichter glänzen wie schlammiges Gold. Ihre Gesichter, ihre Haltung und die vielen Stimmen, die geschlossen anschwollen, ließen John ans tiefste Tal denken, die längste Nacht, an Petrus und Paulus in der Kerkerzelle, der eine betend, der andere singend, oder an unergründliches, endlos wogendes Wasser ohne Land in Sicht, dass der wahre Gläubige sich an ein Rundholz klammert. Und beim Gedanken an morgen, da die Gemeinde sich unter strahlendem Sonntagslicht in Gesang erheben würde, dachte er an das Licht, um das sie hier beteten, das jäh die Seele erfüllte und von jeher, durch all die unvorstellbaren eisendunklen Zeitalter vor Johns Geburt, die in Christus Wiedergeborenen bezeugen ließ, einst war ich blind, jetzt bin ich sehend. Und dann sangen sie, »Walk in the light, the beautiful light«, »Shine all around me by day and by night, Jesus, the light of the world.« Und sie sangen, »O Lord, Lord, I want to be ready, I want to be ready, I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. Walking in Jerusalem just like John.« Heute Abend wurde er von Visionen überschwemmt, flüchtige Visionen. Er war krank vor Zweifeln und Suchen. Er sehnte sich nach einem Licht, das ihm auf alle Zeit den Weg wies, ohne Zweifel, nach einer Kraft, die ihn auf alle Zeit an Gottes Liebe band, ohne Tränen. Andernfalls wollte er jetzt aufstehen, das Bethaus verlassen und diese Menschen nie wiedersehen. Wut und Schmerz erfüllten ihn, unerträglich, unlösbar. Seine Gedanken waren zum Zerreißen gespannt, denn sie waren angefüllt mit einer Zeit, in der die geheimnisvolle Liebe Gottes tobte. Seine Gedanken konnten diese schreckliche Zeitspanne nicht fassen. Die Spanne, die 12 Fischer an den Ufern des See Genezareth mit schwarzen Männern verband, die heute Abend hier auf den Knien weinten. Und er als ihr Zeuge. »My soul is a witness for my Lord.« Tief in John lastete eine schreckliche Stille, eine furchtbare Schwere, eine furchtbare Vermutung. Nicht mal eine Vermutung, eher eine tiefe Wallung wie von etwas Großem, schwarz und formlos, das nach toten Ewigkeiten auf dem Meeresgrund von einer fernen Brise aus der Ruhe gerissen und aufgefordert wurde, erhebe dich. Diese Last regte sich tief in John, in einer Stille wie die Stille des Nichts vor der Schöpfung, und ein nie zuvor gekanntes Grauen überkam ihn. Er sah sich in der Kirche um und betrachtete die Betenden. Praying Mother Washington war erst eingetroffen, als schon alle knieten, und jetzt stand sie, diese schreckliche, alte, schwarze Frau, neben Tante Florence und half ihr beten. Ihre Enkelin Ella May war mit ihr gekommen, in einer räudigen Pelzjacke über ihrer Alltagskleidung. Sie kniete ungelenk in einer Ecke beim Klavier, unter der Tafel, die vom Sold der Sünde kündete, und stöhnte ab und zu auf. Elisha hatte nicht aufgeblickt, als sie reinkam, und er betete im Stillen. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Sister McCandless und Sister Price riefen hin und wieder, »Ja, Herr« oder »Gelobt sei dein Name, Jesus«. Und sein Vater betete mit erhobenem Kopf und einer Stimme, die dahin rauschte wie ein ferner Gebirgsbach. Seine Tante Florence jedoch schwieg. John fragte sich, ob sie schlief. Er hatte sie noch nie in der Kirche beten sehen. Er wusste, dass jeder Mensch auf seine Art betete. Hatte seine Tante immer so still gebetet? Seine Mutter war auch still, aber sie hatte er schon beten sehen, und ihr Schweigen sagte ihm, dass sie weinte. Warum weinte sie? Und warum kamen sie Abend für Abend für Abend hierher und riefen einen Gott an, der sich nicht um sie scherte, wenn es über dieser abblätternden Decke überhaupt einen Gott gab? Dann fiel ihm ein, dass der Tor in seinem Herzen gesagt hatte, es ist kein Gott, und er senkte den Blick, als er sah, dass Praying Mother Washington ihn über den Kopf seiner Tante Florence hinweg beobachtete. Frank sang den Blues und er trank zu viel. Seine Haut war beige gewesen wie ein Karamellbonbon. Vielleicht sah sie ihn deshalb immer mit Bonbons im Mund vor sich. Bonbons, die seine scharfkantigen, geraden Zähne befleckten. Eine Zeit lang hatte er einen schmalen Schnurrbart getragen, aber sie hatte dafür gesorgt, dass er ihn wieder abrasierte, denn in ihren Augen sah er damit aus wie ein Halbblut-Gigolo. In solchen Kleinigkeiten war er immer sehr handsam gewesen. Er zog stets ein sauberes Hemd an, ließ sich die Haare schneiden und begleitete sie zu Uplift-Veranstaltungen, auf denen bekannte schwarze Redner über die Zukunft und die Pflichten aller Schwarzen sprachen. Am Anfang ihrer Ehe hatte sie daraus den Eindruck gewonnen, sie habe ihn im Griff. Mit diesem Eindruck lag sie vollkommen verhängnisvoll daneben. Als er sie verließ, vor mehr als 20 Jahren, nach mehr als 10 Jahren Ehe, empfand sie erstmal nur erschöpfte Wut und endlose Erleichterung. 2 Tage und 3 Nächte war er nicht nach Hause gekommen. Und als er doch noch kam, stritten sie sich erbitterter als sonst. Die ganze aufgestaute Wut ihrer Ehejahre bekam er an dem Abend in der kleinen Küche zu hören. Er trug noch immer seinen Overall, er war unrasiert und sein Gesicht schmutzig und verschwitzt. Eine ganze Weile sagte er gar nichts, und dann sagte er: »Gut, Baby. Ich denke mal, du willst mich überhaupt gar nicht mehr wiedersehen, so einen elenden schwarzen Sünder wie mich.« Die Tür fiel hinter ihm zu, und sie hörte seine Schritte im langen Flur verhallen. Sie stand allein in der Küche mit der leeren Kaffeekanne in der Hand, die sie hatte spülen wollen. Sie dachte: »Er kommt wieder, er kommt betrunken wieder.« Und dann dachte sie mit einem Blick durch die Küche: »Wäre es nicht ein Segen, Herrgott, wenn er überhaupt nie mehr wiederkommt?« Der Herr entsprach ihrem Wunsch, auf seine, wie sie fand, oft irritierende Art Gebete zu erhören. Frank kam nie mehr wieder. Lange Zeit lebte er mit einer anderen Frau zusammen, und als der Krieg ausbrach, starb er in Frankreich. Jetzt lag ihr Mann irgendwo begraben am anderen Ende der Welt. Er schlief in einem Land, das seine Väter nie gesehen hatten. Oft fragte sie sich, ob sein Grab markiert war, ob darauf, wie sie es auf Bildern gesehen hatte, ein kleines weißes Kreuz stand. Wenn der Herr ihr je gestattet hätte, das wogende Meer zu überqueren, wäre sie hingegangen, um unter den Millionen dort sein Grab aufzusuchen. In Trauerschwarz gehüllt, hätte sie vielleicht, wie andere Frauen, einen Blumenkranz niedergelegt und einen Augenblick dagestanden, den Kopf gesenkt zum stummen Boden. Wie schrecklich würde es für Frank sein, am jüngsten Tag aufzustehen, so weit weg von zu Hause. Und bestimmt würde er nicht lange fackeln, nicht mal an diesem Tag auf den Herrn zu schimpfen. »Der Herr und ich«, hatte er oft gesagt, »wir kommen nicht immer so gut aus miteinander. Er regiert die Welt, als wenn er mich für nicht ganz gescheit hält.« Wie war er gestorben? Langsam oder plötzlich? Hatte er geschrien? Hatte der Tod sich von hinten angeschlichen oder ihm wie ein Mann ins Auge geblickt? Sie hatte keine Ahnung, denn von seinem Tod erfuhr sie erst viel später, als die Männer nach Hause kamen und sie draußen nach Franks Gesicht zu suchen begann. Sie erfuhr es von der Frau, mit der er zusammengelebt hatte, denn ihren Namen hatte er als Angehörige angegeben. Nachdem die Frau ihr die Nachricht übermittelt hatte, war sie verstummt und hatte Florence mit einfältigem Mitleid angesehen. Das hatte Florence wütend gemacht, und sie brachte gerade noch ein gemurmeltes »Danke« zustande, bevor sie sich abwandte. Sie hasste Frank dafür, dass er diese Frau zur offiziellen Zeugin ihrer Demütigung gemacht hatte. Und sie fragte sich, was er an dieser Frau gefunden hatte, denn sie war zwar jünger als Florence, aber längst nicht so hübsch. Außerdem trank sie und trieb sich mit Männern rum. Es war von Anfang an ihr Verhängnis gewesen, ihn kennenzulernen, ihn zu heiraten, ihn so verzweifelt zu lieben. Wenn sie ihm ins Gesicht sah, kam ihr zuweilen der Gedanke, dass alle Frauen von der Wiege bis zum Tod verdammt waren. Allen war auf die eine oder andere Weise dasselbe grausame Schicksal zugedacht. Sie waren auf der Welt, um die Last der Männer zu tragen. Frank behauptete, es sei genau andersrum. Die Männer hätten zu leiden, weil sie die Launen der Frauen zu ertragen hätten, und zwar von ihrer Geburt an bis zu ihrem Tod. Doch sie wusste, dass sie recht hatte. Was Frank betraf, hatte sie immer recht, und an ihr lag es nicht, dass Frank so war, wie er war. Im Leben wie im Tod einfach nur ein Nigger. Dabei gelobte er ständig Besserung. Vielleicht war es seine gnadenlose Reue, die sie beide so lange zusammenschweißte. Etwas in ihr genoss seine Zerknirschung, wenn er vor Whisky stinkend nach Hause und weinend in ihre Arme gekrochen kam. Dann endlich wurde er, so ureigentlich der Herr, beherrscht. Wenn er schließlich einschlief, hielt sie ihn mit einem Gefühl von Wohlbehagen und Macht im Arm und dachte, aber Frank hat auch viele gute Seiten. Ich muss nur ein bisschen Geduld haben, er macht sich noch. Sich machen hieß, dass er seine Gewohnheiten ändern und bereitwillig der Ehemann sein würde, den zu finden sie so weit gereist war. Unverzeihlicherweise hatte er sie gelehrt, dass es Menschen auf der Welt gibt, die sich ein Leben lang machen und doch niemals werden. 10 Jahre lang machte er sich, doch als er sie verließ, war er derselbe Mann, den sie geheiratet hatte. Er hatte sich überhaupt nicht verändert. Nie hatte er genug Geld verdient, um ihr das Zuhause zu bieten, das sie gern gehabt hätte, oder überhaupt irgendetwas, das sie gern haben wollte. Und auch das war ein Streitpunkt zwischen ihnen. Geld verdienen konnte er schon, nur behalten konnte er es nicht. Mit einem halben Wochenlohn kaufte er sich etwas, das er wollte, oder etwas, von dem er annahm, dass sie es wollte. So kam er dann samstagnachmittags, bereits angetrunken, mit einem nutzlosen Gegenstand nach Hause, einer Vase zum Beispiel, in die sie doch bestimmt gern mal Blumen stellen wollte, sie, die Blumen nichts abgewinnen konnte und sich ganz gewiss nie welche gekauft hätte. Oder einem Hut, immer zu teuer oder zu vulgär, oder einem Ring, der aussah wie für eine Hure gemacht. Manchmal kam ihm auf dem Nachhauseweg der Gedanke, ihr den Samstagseinkauf abzunehmen. Dann besorgte er einen Truthahn, den größten und teuersten, den er finden konnte, mehrere Pfund Kaffee, weil sie seiner Meinung nach nie ausreichenden Vorrat hatten, und genügend Cornflakes, um einen Monat lang eine Armee zu ernähren. Solche Voraussicht erfüllte ihn mit derartiger Genugtuung, dass er sich zur Belohnung auch noch eine Flasche Whisky kaufte und, damit sie auch ja nicht auf die Idee kam, er würde zu viel trinken, einen Flegel zu sich einlud, mit dem er sie teilen konnte. Dann hockten sie den ganzen Nachmittag in ihrem Wohnzimmer, spielten Karten, rissen unanständige Witze und verpesteten die Luft mit ihrem Whiskyatem und Zigarettenqualm. Und sie saß in der Küche mit eiskalter Wut und starrte den Truthahn an, der sie, da Frank ihn wie immer ganz gekauft hatte, mit Federn und Kopf, Stunden haarsträubender blutiger Arbeit kosten würde. Dann fragte sie sich, welcher Teufel in sie gefahren war, so einen langen und beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen, um in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu landen, in einer Stadt, die sie nicht mochte, mit einem Mann, der noch kindischer war als alle, die sie früher gekannt hatte. Manchmal rief er aus dem Wohnzimmer, in dem er mit seinem Gast saß, nach ihr, »Hey, Flo!« Und sie antwortete nicht. Flo mochte sie überhaupt nicht genannt werden, aber das entfiel ihm immer wieder. Wenn sie ein zweites Mal auf sein Rufen nicht reagierte, kam er meist zu ihr in die Küche. »Was ist mit dir, Mädchen? Hast du mich denn nicht gehört?« Wenn sie dann noch immer nicht reagierte, sondern ihn stockstill ansah, mit bitterer Miene, sah er sich gezwungen einzuräumen, dass etwas nicht stimmte. »Was ist los, Lady? Bist du sauer?« Und wenn er sie ganz fassungslos anblickte, mit geneigtem Kopf und der leisen Andeutung eines Lächelns, gab etwas in ihr nach. Etwas, das sie abwehrte, indem sie aufstand und, damit der Besucher sie nicht hörte, mit gesenkter Stimme knurrte, »Kannst du mir verraten, wie wir eine ganze Woche von einem Truthahn und 5 Pfund Kaffee leben sollen?« »Herzblatt, ich habe nichts gekauft, was wir nicht brauchen.« Sie seufzte in hilfloser Wut, Tränen schossen ihr in die Augen. »Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du deinen Lohn kriegst, gib mir das Geld, das ich einkaufen kann, weil du hast doch nur Flausen im Kopf.« »Baby, ich habe nur versucht, dir zu helfen, sonst gar nichts. Ich dachte, vielleicht willst du heute Abend wohin ausgehen und dich dann nicht groß abgeben mit Einkaufen.« »Das nächste Mal, wenn du mir einen Gefallen tun willst, sag vorher Bescheid, ja? Und wie soll ich ausgehen, wenn du mir diesen Vogel zum Ausnehmen bringst?« »Herzblatt, ich mach das schon. Geht doch ganz schnell.« Er ging zum Tisch, auf dem der Truthahn lag, und musterte ihn kritisch, als würde er ihn zum ersten Mal sehen. Dann grinste er. »Da muss man doch nicht sauer werden.« Sie fing an zu weinen. »Ach, ich weiß nicht, wirklich nicht, was bloß immer in dich fährt. Jede Woche, die der Herr werden lässt, machst du wieder irgendeinen Blödsinn. Wie kriegen wir denn jemals genug Geld zusammen, dass wir hier wegkommen, wenn du die ganze Zeit alles ausgibst für solchen Blödsinn?« Wenn sie weinte, versuchte er sie zu trösten, legte ihr seine große Hand auf die Schulter und küsste die Tränen weg. »Baby, es tut mir leid, ich dachte, es wäre eine schöne Überraschung.« »Die einzige schöne Überraschung für mich wäre, wenn du mal vernünftig wirst. Das wäre eine Überraschung.«
Meinst du, ich will den Rest meines Lebens hier bleiben mit all den schmutzigen Niggern, die du dauernd mit nach Hause schleppst?
Wo sollen wir denn wohnen, Herzblatt, wo wir nicht unter Niggern sind?
Sie wandte sich ab und sah aus dem Küchenfenster. Es ging auf die Hochbahn hinaus, die so dicht vorbeifuhr, dass Florence immer meinte, den vorbeifliegenden Menschen in die glotzenden Gesichter spucken zu können.
Ich mag einfach dieses ganze Gesindel nicht, von dem du ja anscheinend so viel hältst.
Da herrschte Schweigen. Obwohl sie ihm den Rücken zukehrte, spürte sie, dass er nicht mehr lächelte und dass sein Blick, der auf ihr ruhte, sich verfinstert hatte.
»Was denkst du, hast du für einen Mann geheiratet?«
»Ich dachte, ich hätte einen Mann mit ein bisschen Feuer geheiratet, der nicht ganz unten bleiben will sein Leben lang.«
»Und was soll ich tun, deiner Meinung nach, Florence? Soll ich weiß werden?«
Diese Frage erfüllte sie jedes Mal mit rauschhaftem Hass. Sie drehte sich zu ihm um und schrie, ohne zu bedenken, dass im Wohnzimmer jemand saß,
»Dazu muss man nicht weiß sein, um ein bisschen Selbstrespekt zu haben. Meinst du, ich racker mich hier ab, Tag für Tag, damit du und deine billigen Nigger, damit ihr jeden Nachmittag hier rumsitzt und Asche auf den Boden schnippt?«
»Und wer ist jetzt billig, Florence?«
fragte er leise in die furchtbare, abrupte Stille hinein, in der sie ihren Ausrutscher begriff.
»Wer benimmt sich jetzt wie ein billiger Nigger?«
»Was, meinst du, denkt mein Freund jetzt?«
»Wirklich, würde mich nicht wundern, wenn er da sitzt und bei sich denkt, armer Frank, der hat sich eine billige Frau geangelt.
Jedenfalls schnippt er seine Asche nicht auf den Boden. Er schnippt sie in den Aschenbecher genauso, als wenn er weiß, was ein Aschenbecher ist.« Sie hatte ihn verletzt und er war wütend. Das merkte sie an der Art, wie er sich unentwegt hastig mit der Zunge über die Unterlippe fuhr.
»Aber wir gehen jetzt. Dann kannst du das Wohnzimmer fegen und dich meinetwegen da reinsetzen bis zum jüngsten Tag.«
Damit verließ er die Küche. Sie hörte Gemurmel im Wohnzimmer, dann die Tür zuschlagen. Zu spät fiel ihr ein, dass er das ganze Geld bei sich hatte. Als er zurückkam, weit nach Einbruch der Dunkelheit, und sie ihn ins Bett gebracht hatte und seine Taschen durchsuchte, fand sie nichts. Hilflos sank sie im Wohnzimmer zu Boden und weinte. In solchen Situationen kehrte er immer reuig und gereizt nach Hause zurück, und sie ging erst ins Bett, wenn sie dachte, er sei eingeschlafen. Aber er schlief nicht. Kaum hatte sie ihre Beine unter die Decke gestreckt, drehte er sich um und langte nach ihr, und sein Atem schlug ihr heiß und süßsauer ins Gesicht.
»Täubchen, was bist du denn so garstig zu deinem Baby, hm? Verstehst du denn nicht? Du hast mich nach draußen getrieben, raus zum Trinken, und dass ich das gar nicht vorhatte? Ich wollte dich heute Abend ausführen, irgendwohin.«
Während er sprach, lag seine Hand auf ihrer Brust und seine Lippen streiften ihren Hals. Das versetzte sie in einen Aufruhr, den sie kaum aushielt. Sie hatte das Gefühl, dass einfach alles zwischen ihnen zu einem großen Plan gehörte, der auf ihre Demütigung ausgerichtet war. Sie wollte seine Berührungen nicht und wollte sie doch. Sie brannte vor Verlangen und erstarrte vor Wut. Und sie spürte, dass er das wusste und in sich hinein lächelte, weil sein Sieg auf dieser Seite des Schlachtfelds so mühelos zu erringen war. Gleichzeitig spürte sie, dass seine Zärtlichkeit, seine Leidenschaft und seine Liebe echt waren.
»Lass mich in Ruhe, Frank, ich will schlafen.«
»Nein, willst du nicht. Du willst noch nicht schlafen, du willst, dass ich noch ein bisschen mit dir rede. Du weißt, wie gern dein Baby redet. Hör mal.«
Und er fuhr ganz leicht mit der Zunge über ihren Hals.
»Hörst du das?«
Er wartete. Sie schwieg.
»Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Dann erzähle ich dir am besten noch was anderes.«
Er bedeckte ihr Gesicht mit Küssen. Gesicht, Hals, Arme, Brust.
»Du stinkst nach Whisky. Lass mich in Ruhe.«
»Ah, bin ich doch nicht der Einzige hier, der eine Zunge hat. Was sagst du dazu?«
Er streichelte die Innenseite ihrer Schenkel. »Aufhören!«
»Ich höre nicht auf. Jetzt kommen die süßen Worte, Baby.«
10 Jahre. Der Kampf endete nie. Sie kauften kein Zuhause. Er starb in Frankreich. Heute Abend erinnerte sie sich an Einzelheiten aus jenen Jahren, die sie längst vergessen geglaubt hatte. Und schließlich brach das versteinerte Herz auf. Tränen so schwer und zäh wie Blut sickerten ihr durch die Finger. Das spürte die alte Frau, die neben ihr stand, und sie rief, »Jawohl, Liebes, einfach loslassen, Liebes, lass dich von ihm niederwerfen, dass er dir aufhelfen kann.« Hatte sie den richtigen Weg eingeschlagen? War es ein Fehler gewesen, so erbittert zu kämpfen? Jetzt war sie eine alte Frau. Sie war allein und bald würde sie sterben. Und die Kämpfe hatten ihr nichts gebracht. So weit war es gekommen. Sie lag vor dem Altar und flehte Gott um Gnade an. Hinter sich hörte sie Gabriel rufen: »Gepriesen sei dein Name, Jesus!« Und als sie an den heiligen Weg dachte, den er gegangen war, schlug ihre Erinnerung aus wie ein Zeiger und richtete sich auf Deborah. Deborah hatte ihr geschrieben. Nicht oft, aber in Abständen, die jede Krise ihres Lebens mit Gabriel festzuhalten schienen. Und einen Brief, den sie während ihrer Zeit mit Frank erhalten hatte, besaß sie noch. Er war heute Abend sicher verstaut in ihrer Handtasche auf dem Altar. So oft hatte sie sich schon vorgenommen, Gabriel diesen Brief zu zeigen, aber sie hatte es nie getan. Eines Abends hatte sie mit Frank darüber gesprochen, als er im Bett lag und einen Gassenhauer pfiff und sie vor dem Spiegel saß und Bleichcreme auftrug. Der Brief lag offen vor ihr und sie seufzte laut, um Franks Aufmerksamkeit zu erregen. Mittendrin hörte er auf zu pfeifen. Im Geiste führte sie die Melodie zu Ende. »Was hast du da, Täubchen?« fragte er träge. »Einen Brief von meiner Schwägerin.« Sie betrachtete ihr Gesicht im Spiegel und dachte ärgerlich, dass all diese Hautcremes Geldverschwendung waren. Sie richteten überhaupt nichts aus. »Was treiben die Nigger so in der alten Heimat? Doch hoffentlich keine schlechten Nachrichten?« Tief in seiner Kehle brummte die Melodie weiter. »Nein, naja, auch keine guten, aber mich überrascht das nicht, ganz und gar nicht. Sie glaubt, mein Bruder hat einen Bastard, direkt da in derselben Stadt, und er traut sich nicht, ihn anzuerkennen.« »Nein, und ich dachte, dein Bruder ist Prediger.« »Prediger sein hat noch keinen Nigger von seinen Schweinereien abgehalten.« Da musste er lachen. »So richtig lieb hast du deinen Bruder aber nicht. Wie hat denn seine Frau das rausgefunden mit dem Kind?« Sie nahm den Brief in die Hand und drehte sich zu ihm um. »Klingt für mich so, als wenn sie es schon die ganze Zeit weiß, aber sie hat sich nie getraut, was zu sagen.« Nach kurzem Zögern fügte sie hinzu: »Ganz sicher ist sie zwar nicht, aber sie ist ja keine, die sich einfach irgendwas ausdenkt. Sie macht sich riesig Sorgen.«
»Teufel, was macht sie sich jetzt noch Sorgen? Lässt sich doch jetzt nicht mehr ändern.«
Sie überlegt, ob sie ihn danach fragen soll.
»Und du meinst, wenn sie ihn fragt, dann ist er so dämlich und sagt ja?«
Sie seufzte erneut, diesmal von Herzen, und drehte sich wieder zum Spiegel um. »Na ja, er ist Prediger. Und wenn Deborah recht hat, hat er kein Recht, Prediger zu sein. Und dann ist er nicht besser als andere. Nein, dann ist er nicht besser als ein Mörder.« Er hatte wieder angefangen zu pfeifen und unterbrach sich.
»Mörder? Wieso?«
»Weil er die Mutter von dem Kind hat ziehen und sterben lassen, als das Kind auf die Welt gekommen ist. Darum. Und das ist so typisch für ihn. Nie hat er auch nur eine Minute an irgendwen anders in dieser Welt gedacht als an sich selbst.« Schweigend betrachtete er ihren unerbittlichen Rücken.
»Antwortest du auf den Brief?«
»Ich denke schon.«
»Und was?«
»Dass sie ihm sagen soll, was sie über seine Schändlichkeit weiß. Wenn es sein muss, auch ruhig vor der ganzen Gemeinde.« Er wurde unruhig und runzelte die Stirn.
»Na, da weißt du mehr darüber als ich. Aber was das nützen soll, kann ich nicht erkennen.«
»Ihr soll es was nützen, dass er sie besser behandelt. Du kennst meinen Bruder nicht. Es gibt überhaupt nur eine Möglichkeit, dass man mit ihm auskommt, nämlich, wenn man ihn halb zu Tode erschreckt. Fertig. Er hat einfach kein Recht, rumzulaufen und überall damit anzugeben, Gott weiß, wie heilig er ist, wenn er sich sowas leistet.« Wieder herrschte Stille. Frank pfiff erneut ein paar Takte, dann gähnte er und sagte:
»Kommst du auch mal ins Bett, Lady? Warum verschwendest du deine Zeit und mein Geld für diese blöden Hautaufheller? Du bist so schwarz wie an dem Tag, wo du auf die Welt gekommen bist.«
»An dem Tag warst du gar nicht dabei. Und ich weiß, dass du keine rabenschwarze Frau willst.« Trotzdem stand sie auf und ging zum Bett.
»Hab ich nie behauptet. Sei einfach nett und mach das Licht da aus, dann zeige ich dir, wie hübsch die Farbe schwarz ist.«
Sie fragte sich, ob Deborah je den Mund aufgemacht hatte, und sie fragte sich, ob sie Gabriel den Brief geben würde, den sie heute in ihrer Handtasche trug. Sie hatte ihn die ganzen Jahre behalten und auf eine deftige Gelegenheit gewartet. Wie diese Gelegenheit aussehen sollte, wusste sie nicht, und in diesem Augenblick wollte sie es auch gar nicht wissen. Denn sie hatte diesen Brief immer als Instrument betrachtet, mit dem sie ihren Bruder vollends zerstören konnte. Wenn er am Boden lag, würde sie verhindern, dass er je wieder aufstand, indem sie ihm den Beweis seiner Blutschuld vorhielt. Inzwischen aber zweifelte sie daran, diesen so geduldig erwarteten Tag noch zu erleben. Bald war es mit ihr zu Ende. Dieser Gedanke erfüllte sie mit Schrecken und Zorn. Die Tränen trockneten auf ihrem Gesicht und ihr Herz bebte, hin und her gerissen zwischen dem schrecklichen Verlangen, sich in ihr Schicksal zu ergeben und dem Wunsch, Gott zur Rechenschaft zu ziehen. Weshalb hatte er ihre Mutter und ihren Bruder vorgezogen, die alte schwarze Frau und den niederträchtigen schwarzen Mann, während sie, die nur bestrebt war, aufrecht durchs Leben zu gehen, sterben musste, allein und in Armut in einem dreckigen, möblierten Zimmer? Mit den Fäusten trommelte sie gegen den Altar. Er würde weiterleben und weiter lächelnd zusehen, wie sie ins Grab fuhr. Und ihre Mutter würde da sein, über die Himmelspforte gebeugt und ihre Tochter in der Hölle schmoren sehen. Während sie die Fäuste gegen den Altar schlug, legte ihr die alte Frau die Hände auf die Schultern und rief: »Ruf ihn an, Tochter, ruf den Herrn!« Da fühlte sie sich wie hinausgeschleudert in die Zeit. Eine grenzenlose Zeit, denn die Stimme war die Stimme ihrer Mutter. Doch die Hände waren die Hände des Todes. Und sie schrie auf, wie sie in ihrem ganzen Leben noch nie geschrien hatte, und fiel vor dem Altar aufs Angesicht, zu Füßen der alten schwarzen Frau. Die Tränen flossen wie brennender Regen. Und die Hände des Todes streichelten ihr die Schultern, und die Stimme flüsterte und flüsterte ihr ins Ohr: »Gott hat dich durchschaut. Er weiß, wo du wohnst. Der Tod kommt dich holen.«